ARD.
Es ist kein Krimi, es ist mehr als das. 1999, Hildesheim, Göttingstraße. Christian Stehr findet bei Räumarbeiten auf dem Dachboden des Hauses seiner 15 Jahre zuvor verstorbenen Mutter einen abgeranzten grauen Reisekoffer voller alter Papiere. Liebesbriefe? Nein, es sind unterschiedlichste, vergilbte, maschinengetippte Dokumente, darunter 19 dünne Zwiebelpapierseiten, über und über bedruckt. Eine Liste von über 1100 Namen mit Geburtsdaten und Berufsbezeichnung. Etwa Aaron Klingenholz, 18.06.1922, Schlossergeselle. Oder Ephraim Bleiweiß, 23.12.1906, Metallverarbeiter. Christian Stehr wird stutzig. Das scheinen allesamt jüdische Namen zu sein. Er blättert in den anderen Dokumenten, liest Briefe und Berichte mit der Adresse und Unterschrift von Oskar Schindler. Was Christian Stehr hier entdeckt, ist nichts Geringeres als das Original von Schindlers Liste. Der Koffer, das ist ihm nun klar, ist eine unbeachtete Hinterlassenschaft von Oskar Schindler, der in den letzten 3 Jahren seines Lebens, von 1971 bis 1974, nach einer unendlichen Nachkriegs-Odyssee als Lebenspartner von Stehrs Mutter Annemarie hier in Hildesheim eine Bleibe gefunden hatte. Der verstaubte Koffer blieb bis zu diesem Tag auf dem Dachboden unentdeckt. Oskar Schindler, der Mensch, der Fabrikant, der im Zweiten Weltkrieg mehr als 1200 jüdische Mitarbeiter seiner Emaille-Fabrik im polnischen Krakau mit unglaublichen Tricks, mit Bestechung und unter hohem Risiko vor der Deportation und Ermordung bewahrt. Schindler selbst, damals ist er Mitte 30, ist als Mitglied der NSDAP kein unbeschriebenes Blatt. Arbeitet für die deutsche Spionageabwehr, wird 1938 in der Tschechoslowakei enttarnt, verhaftet und zum Tode verurteilt. Der Einmarsch deutscher Truppen verhindert die Vollstreckung. Nun stellt er in seiner Fabrik Geschirr, später Munition für die deutsche Wehrmacht her. Seine jüdischen Zwangsarbeiter sind in einem abgetrennten Teil des Konzentrationslagers Płaszczów untergebracht, das von dem brutalen SS-Kommandanten Amon Goeth geleitet wird, der zum Zeitvertreib vom Balkon seines Hauses aus KZ-Insassen erschießt. Mit ständigen horrenden Bestechungsgeldern an Goeth und andere ranghohe SS-Schergen gelingt es Schindler immer wieder, seine jüdische Belegschaft aus dem Fokus der Deportation in Konzentrations- und Vernichtungslager wie Auschwitz zu nehmen. Er erfindet immer mehr Stellen, bietet viel mehr Arbeitsplätze, als er bräuchte, um möglichst viele Menschen zu retten, stellt Juden ein, die viel zu schwach zum Arbeiten sind. Mehrfach wird er dazu von der SS verhört, schafft es aber immer wieder, dem Fadenkreuz zu entkommen. Schindler fertigt eine Liste mit den über 1100 Namen seiner zu verschonenden Mitarbeiter an, die er den zuständigen Entscheidern aushändigt. Die Geschehnisse um diese lebensrettende Liste rund um Schindlers Emaille-Fabrik, all die Grausamkeiten im Umfeld des Geschehens bis zur letztendlichen Befreiung der überlebenden Juden am 8. Mai 1945, diese Geschichte versuchen Schindler und einige von ihm gerettete Juden in den 50er und 60er Jahren an Regisseure zu verkaufen. Ein großes Projektvorhaben der MGM Studios mit Richard Burton in der Hauptrolle als Schindler scheitert in letzter Minute. Auch weitere Versuche werden nicht realisiert, bis der australische Autor Thomas Keneally auf Grundlage von 80 Interviews mit Überlebenden aus Schindlers Fabrik, später sogenannten Schindlerjuden, einen dokumentarischen Roman schreibt: Schindlers Liste. der Roman Schindlers Liste kommt Steven Spielberg in die Hände. Der Starregisseur ist tief beeindruckt und entschließt, einen Film daraus zu machen, hat aber einen riesen Respekt vor der Thematik des größten Verbrechens der Menschheit und verschiebt selbst mehrere Jahre lang das herausfordernde Projekt, will es dann an Regisseur Martin Scorsese abtreten und reißt es schließlich doch wieder an sich. Warum dieses Hin und Her? In einem Interview wird Spielberg ehrlich. Er habe noch eine Zeit des Reifens benötigt. Und letztendlich sei der Film eine Entschuldigung für seine, wie er sagt, feigen Versuche, seit seiner Kindheit nicht wirklich zu seiner jüdischen Herkunft gestanden zu haben. Jetzt bekennt er Farbe. In Schwarz-Weiß. Schindlers Liste. Die gesamte Geschichte an dieser Stelle zu erzählen, wäre viel zu komplex. Das leistet ja einer der tiefgehendsten Filme, die je gedreht wurden. Ein Film, der Steven Spielberg, auch seine Hauptrollendarsteller Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes nach eigener Aussage an den Rand des Erträglichen gebracht hat. Sowohl im Rahmen der Vorarbeiten als auch Drehtag für Drehtag, etwa in Auschwitz. Spielberg hat zu dieser Zeit, 1993, gerade Jurassic Park abgedreht. Sofort danach taucht er ein in die erschütternde Arbeit an Schindlers Liste, lehnt jegliches Honorar dafür ab. Gegen den Widerstand des Filmstudios Universal setzt der Regisseur sein Schwarz-Weiß-Konzept durch. Das macht die Nähe zu Dokumentarfilmen aus dem Zweiten Weltkrieg besonders deutlich und hat eine eindringliche Wirkung, die durch die Musik zu den Bildern verstärkt wird. »75 Tage dauern die Dreharbeiten in und rund um Krakau. Über 7000 Mitwirkende sind dabei. Die 123 Sprechrollen werden hauptsächlich von israelischen Schauspielern besetzt, darunter viele Kinder von Holocaust-Überlebenden. Und dann kommt der legendäre Moment. Steven Spielberg betraut seinen Freund John Williams mit der Arbeit an der Filmmusik. Er weiß nach den Erfahrungen zu Indiana Jones, E.T. oder Jurassic Park, wen er da an der Hand hat. John Williams schaut die Sequenzen des Films an und lehnt in Anbetracht der emotional-historischen Mammutaufgabe ab. »Nein, Steven, hierzu brauchst du einen besseren Komponisten als mich.« Steven Spielberg antwortet klar und deutlich: »Ich weiß, aber die sind alle schon tot.« John Williams, der größte noch lebende Filmmusikkomponist, schreibt die Partitur zu Schindlers Liste. In Schwarz-Weiß, kongenial. Keine Bläser, keine Farben, kein aufgesetzter Blockbuster-Klang. Streicher, nur Streicher. Und die Violine des großen jüdischen Geigers Itzhak Perlman. Eine Besetzung, die den Grundcharakter der Dramatik dieses Films nicht untermalt, sondern verstärkt, wie ein Lautsprecher der Geschichte. Die Töne, die John Williams entfließen, sind von dieser Welt und dennoch nicht von dieser Welt. Schwarz-Weiß eben. Der Kopf des Themas mit seinem Schluchzen und Seufzen legt sich sofort wie laufende Tränen auf die Seele. Aber das sind Tränen, die in einem diffusen Licht schimmern, zwischen Tragik und Hoffnung, zwischen Leid und Erlösung und einem ständigen Wechsel zwischen oben und unten. Das Thema hat einen jüdisch wehmütigen Einschlag und wird, wie es in der jiddischen Volksmusik oft der Fall ist, dem verlängerten Seelenarm der Geige anvertraut. Das macht es so verletzlich, singend, tief traurig. Und dann wechselt die Melodie, begleitet von den Flügeln der Harfe und den übrigen Streichern, in die obere Lage, reckt sich zum Licht, wird in seiner Intensität noch verstärkt. Es ist emotional kaum auszuhalten, ebenso wie die Bilder des Leids, das da über die Menschheit kommt. Die Oscar-prämierte Musik von John Williams ist historisch. Sie ist groß, unerbittlich und trägt das Gedenken an das Entsetzliche in den Konzertsaal. Eine Musik gegen das Vergessen, eine Musik über die Tragödie. Und dennoch ist es auch eine Musik der Zärtlichkeit und Nostalgie. So will es John Williams verstanden wissen. Und er braucht es gar nicht zu betonen, denn diese Musik spricht für sich. Sie bedrückt und beglückt. Welch ein Spannungsfeld in Schwarz-Weiß. Fünf unterschiedliche Versionen und Bearbeitungen des Themas habe ich ausgewählt. Sie alle haben ihre ganz eigene Wirkung. Es ist Interpretationssache. Die eine geht in die Tiefe der Klage, die andere rüttelt am Herz. Eine weitere wählt sogar ein Jazzinstrument und dann wiederum wird es kurzzeitig hell. Ich bin Roland Kunz. Diesen Podcast bekommt ihr in der App der ARD Audiothek. Und in den Shownotes findet ihr alle Angaben zu den Aufnahmen. Die erste Version mit Anne-Sophie Mutter, der großen Geigerin, die in den letzten Jahren viele Male gemeinsam mit John Williams auf der Bühne gestanden hat, der Meister sogar sein zweites Violinkonzert ans Kinn und in die Seele gewidmet hat. Anne-Sophie Mutter traut sich am Anfang kaum etwas zu sagen, interpretiert diese Musik leise und so zerbrechlich wie die abgemagerten Menschen, deren Seelen sie hier einfängt und deren Sprachrohr sie ist. Es ist grandios, unfassbar, kongenial, was Anne-Sophie Mutter hier macht. Sie wird neben den hauchdünnen Seelengratwanderungen insistierend, verstärkt die Intensität ihres Tons, um der Klage und der Realität der Anklage größtmögliche Tiefe zu verleihen. Dabei lässt sie die Geige in einem kurzen Moment so schluchzen, dass sensible Herzen mitweinen müssen. In Anne-Sophie Mutters Interpretation liegt so viel Zerbrechlichkeit, Schmerz der Opfer, Anklage der Täter, aber auch Betroffenheit einer Nachwelt, die es nicht glauben kann, dass es heute Politiker gibt, die die Verbrechen der Nationalsozialisten verharmlosen. Die Nummer 2, der amerikanische Saxophonist Dave Koss, ehemals Mitglied der Fusion-Band The Rippingtons. Er bricht für den Smooth Jazz eine Lanze. Heißt, er kreiert gerne sanft entspannte Atmosphären mit seinem Instrument, das er als Kind zunächst mal heimlich übt, denn die Eltern wollen sein Talent am Klavier verwirklicht sehen. Aber Dave empfindet das Saxophon als Stimme seines Herzens und der folgt er letztendlich. Auch seine Version von Schindlers Liste gerät zur Herzensangelegenheit. Sanft singend lässt er die Melodie über die Lippen gleiten und erzählt aus der Welt, die uns von den Schwarz-Weiß-Bildern her ins Gedächtnis gesickert ist. Thank you. Der sensible Ton des Saxophonisten löst sich aus allen Jazzgefilden, klingt manchmal fast wie das armenische Klageinstrument Duduk und kreiert eine Variante ganz nah am Menschen. Vielleicht, weil die Melodie vom Atem gemacht wird und aus tiefer Brust sozusagen von Herzen kommt. Manchmal hauchdünn, dann wiederum rufend, ein Ruf der Verzweiflung. Nun die dritte Version mit dem österreichischen Jazzpianisten David Hellbock, der sich vor allem durch Überraschungsmomente in seiner Arbeit als Komponist und Instrumentalist einen Namen gemacht hat und seit 2016 bei einem der weltbesten Jazzlabels unter Vertrag ist. Der Vorarlberger steigt in seine Version ein mit genau einem Überraschungsmoment. Kein sanftes Vorspiel, sondern er lässt das Thema der tieftraurigen Musik auf dem mit Saitendämpfern präparierten Klavier zunächst mal läuten, wie eine Todesglocke. Mir gefriert da das Blut in den Adern. David Hellbock mischt den abgestoppt verfremdeten Saitenklang in der Tiefe seines Flügels mit dem normalen Klavierklang. Dadurch schafft er zwei Ebenen. Einmal die zerstörte, zerbrochene Welt und drumherum das Schicksal, kaum greifbar. Und dann wird es plötzlich kristallin. Hoffnung, Licht, selbst das gibt es. Das ist Schindler mit seiner Liste. Das ist die nie verlöschende Hoffnung, dass es auch im dunkelsten Moment noch irgendwo ein Licht gibt. Die vierte Version baut wieder ganz nah am Original von John Williams, wählt allerdings ein anderes Soloinstrument, das Cello, gespielt von keinem geringeren als Meistercellist Yo-Yo Ma, der sich im Januar 2023 im Schatten des Weltwirtschaftsforums im schweizerischen Davos bei Eiseskälte und mitten im Schneetreiben vor eine in Decken eingepackte Menschenmenge setzt. Sein verschneites Cello zwischen den Beinen fragt er die Leute: I was asked to perform hope. What is that? Man hat mich gebeten, Hoffnung zu verbreiten. Was ist das? Dann spielt er Bach und eben... Thank you. Dem Cello sagt man den menschlichsten aller Instrumentenklänge nach. Das tiefe Vibrieren der Saiten hat viel mit dem Seelengrund gemeinsam. So erreicht Yo-Yo Ma mit seinem wie dunkle Schatten dahin huschenden Saitengesang Regionen, die der Violine im Original verwehrt sind. Aber auch diese Cello-Version ist ein Original, denn John Williams persönlich dirigiert hier das New York Philharmonic Orchestra. Weite Passagen der Version sind eine Art Vibrieren der menschlichen Seele. Angst, Traurigkeit, aber auch ein ständiges Glimmen und wieder Verglimmen von Hoffnung sind prägend für diese Aufnahme. Eine fünfte Version steht für die universelle Größe dieser Komposition von John Williams. Ob großes Orchester mit Violine oder Cello, ob Jazzklavier, ob Saxophon, ob kammermusikalisches Trio, die Musik zu Schindlers Liste ist ein Meisterwerk, das in jedem Licht seine Gültigkeit behält. Das Johannes Krampen-Trio, Violine, Gitarre, Kontrabass, kommt ohne warm webenden Orchesterteppich aus und ist dennoch in seiner Wirkung volltönend. 2014 wagt das Trio mit Schindlers Liste ein erstes Statement. Die Resonanz ist so positiv, dass die Musiker weitermachen und ihren ganz eigenen Stil entwickeln. Die selbstgewählte Kategorisierung als Symphonic Chamber Pop ist gar nicht so abwegig, denn hier fehlt nichts. Die durch die Seelenwelten vagabundierende Violine entfaltet sich über dem Land von Kontrabass und Gitarre in lyrischer Trauer und erreicht unser Herz kammersymphonisch. Fünf Versionen des Hauptthemas von Schindlers Liste. Nochmal zur Erinnerung. Nummer 1. Hochsensible Betroffenheit. Anne-Sophie Mutter. Nummer 2. Stimme des Herzens. Das Saxophon von Dave Koss. Die dritte Version, die zerbrochene Welt des Jazzpianisten David Hellbock. Und die vier, der Seelengrund des Cellos von Yo-Yo Ma. Die 5. Lyrisches Kammertrio um den Geiger Johannes Krampen. Schön, dass ihr Interpretationssache den Musikpodcast von SR Kultur verfolgt. In der ARD Audiothek gibt's auch alle übrigen Folgen, viele Songs und Klassikwerke mit Seelenweite und Herzenswärme. Und falls ihr eine Anregung habt, was ich hier an dieser Stelle in den Vergleich nehmen könnte, wie immer, schreibt an interpretationssache@sr.de. Und hier noch eine ganz besondere Podcast-Empfehlung. Alles Geschichte, der History-Podcast. Da geht's um historische Ereignisse, die die Welt erschüttert haben, wie die chinesische Kulturrevolution oder die Mondlandung, aber auch um bahnbrechende Erfindungen, wie die Geschichte von Kanalisationen und Toiletten oder auch des künstlichen Lichts. Alles Geschichte erzählt, wie die Hieroglyphen entziffert wurden. Und ist Robin Hood auf der Spur? Hat es den mutigen Bogenschützen überhaupt gegeben? Der Podcast reist sogar bis in die Steinzeit zurück zum Ulmer Löwenmenschen und den ersten Mammutflöten. Spannend. Hört doch mal rein und lasst euch überraschen in Alles Geschichte, der History Podcast. Alle Folgen findet ihr in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wie immer am Ende jetzt eine der Versionen ganz. Ich habe mich für die Aufnahme von Anne-Sophie Mutter mit Mutters Virtuosi entschieden. Die Weltgeigerin aus Rheinfelden engagiert sich mit Herz und Seele gegen das Vergessen. Denn niemals dürfen wir in unserem Land die Erinnerungskultur an den Holocaust vernachlässigen oder gar in Frage stellen, fordert sie uns alle auf und spielt das Thema zu Schindlers Liste mit unfassbarer Hingabe. Wie sagte Pfarrer Trautwein in seiner Ansprache zur Beerdigung von Oskar Schindler? Wer ein Menschenleben gerettet hat, der hat eine ganze Welt gerettet. Die Schindlers und ihre Helfer haben über 1000 Welten gerettet. Interpretationssache ist ein Podcast des Saarländischen Rundfunks.